Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Toni Seiler und Colin Mahnke sagen gute. Ja, Toni, bist du eingeschneit eigentlich?
Gute, tatsächlich nicht so. Also ein paar Flocke sind natürlich auch in Reinheim runtergekommen und die Straße war ein kleines bisschen weiß, aber ich glaube, heute Nacht wird sich's wieder beruhigen und wird ja, glaube ich, auch wieder ein bisschen wärmer. Also haben wir nicht so viel und nicht so lang was vom Schnee.
Ja, das finde ich jetzt persönlich in dem Sinne schade, weil wenn es jetzt so kalt ist, dann könnte es auch so bleiben und dann könnte auch der Schnee liegen bleiben, dann wieder irgendwie 9 Grad Nieselregen, das bräuchte ich jetzt auch nicht, aber gut, können wir nicht beeinflussen, genauso wenig wie wir leider nur, das können wir zumindest wahrscheinlich ein bisschen mehr beeinflussen, vielleicht als das Wetter, zumindest als Fans im Stadion und bestimmt auch Daumen drücken, bin ich der Überzeugung von, ja, wie unsere Mannschaft spielt, beziehungsweise wie unsere Spiele ausgehen. Toni, was soll man sagen? 0-1 gegen Köln, wir haben beide noch lange Gesichter, wie wahrscheinlich ihr alle auch und alle Beteiligten. Da müssen wir nicht drum rumreden, das ist echt, das fühlt sich einfach nicht gut an und ist echt kacke gelaufen, sagen wir mal so, weil letztendlich war das auch einfach kein gutes Spiel von beiden Seiten, aber letztendlich macht Köln ein Tor und wir nicht und das war dann der Unterschied an dem Abend. Das haben wir uns alles anders vorgestellt und auch gewünscht, hatten wir jetzt auch schon nach mehreren Spielen irgendwie gesagt. Ja, Toni, Tja, es ist so schwierig, gell? Wir haben ja auch schon davor drüber gesprochen. Es ist so schwierig, das so zu beschreiben, außer, ja, wir sind sehr enttäuscht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, es ist jetzt auch noch nichts passiert. Also wir sind jetzt auch nicht abgeschlagen, Tabellenletzter mit 48 Punkten Rückstand. Auch da im Gegenteil. Es ist halt nur so dieses Gefühl, ne? Weil der Auftritt einfach nicht gut war.
Ja, ich glaube, du hast gut zusammengefasst und ich glaube, das ist auch das Richtige. Es fühlt sich einerseits nicht gut an, um ehrlich zu sein, beschissen. Und es sah aber auch nicht gut aus, um ehrlich zu sein, es sah beschissen aus, teilweise das Spiel. Und es fällt schwer, irgendwas Positives zu finden in der jetzigen Situation. Außer das, was du angesprochen hast, dass wenn man auf die Tabelle schaut, man einfach nüchtern betrachtet, sagen muss, es ist noch nicht viel passiert. Also mit einem Sieg überholen wir dann drei Mannschaften, sind auf einmal 13er. Also das ist das einzig Positive, bin ich ganz ehrlich, was ich jetzt mitnehme, dass ich sage, Mensch, es gibt so viele Mannschaften dahinter, die dieses Jahr einfach ihre Probleme haben zu Punkte und dass wir wirklich dann ja uns die Hoffnung machen dürfe, dass wir am Ende eben die nötigen Punkte holen, um dann eben vielleicht auf Platz 15, 14 oder halt auf dem Relegationsplatz zu landen. Ehrlich gesagt, aktuell zumindest fühlt es sich nicht so an, als ob viel mehr drin wäre, weil doch jetzt die letzten drei Heimspiele aus meiner Sicht eine große Ernüchterung eingetreten ist. Also diese Power, und wir haben es hier ja schon oft auch davon geschwärmt, die wir gegen Gladbach in der ersten Halbzeit gesehen haben, die wir gegen Bremen gesehen haben, die war die letzten drei Heimspiele gegen Bochum, Mainz und Köln ja überhaupt nicht da. Also die Mannschaft war irgendwie wie ausgewechselt, wie wenn das nicht unsere Mannschaft wäre, so hat es zumindest ausgeschaut. Ich meine, als ehemaliger Spieler kann ich zumindest dazu sagen, dass der Druck natürlich trotzdem immer eine Rolle spielt und dass die Erwartungshaltung eine Rolle spielt, weil ich selber als Spieler, wir als Mannschaft, also die Mannschaft aktuell, aber auch wir damals, man kriegt einfach sofort immer dieses Gefühl, okay, wir spielen jetzt zu Hause gegen direkte Konkurrenten, Tabellennachbarn, wie auch immer, Teams, die wir bestenfalls am Ende hinter uns halten wollen. Und da ist so ein Dreier irgendwie so eine gewisse Pflicht oder die legt man sich selber auf und kommt dann vielleicht doch nicht ganz so frei in so ein Spiel rein, wie man sich das wünscht. Und man sieht dann relativ wenig Fußball, weil dann doch viel über den Kampf passiert und dann auch zumindest von außen das so aussieht, als wäre eine gewisse Angst im Spiel, da was zu verlieren. Also ich habe das jetzt ja auch ein paar Mal die letzten Tage gelesen. Da war ja ein bisschen so von Angsthasenfußball die Rede. Ich meine, das ist schon eine harte Bezeichnung, weil das hat, aus meiner Sicht nichts mit Angsthasenfußball zu tun, sondern es ist einfach ein gewisser Druck, eine gewisse Vorsicht. Man möchte kein Tor kassieren. Das merkt man extrem, finde ich, die letzten Spiele, dass man versucht, da defensiv einfach stabiler zu stehen und opfert dafür vielleicht ein bisschen das Risiko nach vorne. Und wenn ich eben weniger Risiko in der Liga eingehe, dann habe ich halt auch weniger Chancen. Und wenn ich dann das nicht hinbekomme, offensiv, dass ich aus wenigen Chancen dann meine Tore mache, dann wird es natürlich am Ende schwierig. Und es hat uns zumindest die Saison gezeigt und uns damals gezeigt, dass es echt schwierig ist, in der Bundesliga ohne Gegentor das Spielfeld zu verlassen. Dementsprechend brauche ich schon mal mindestens eins vor dem Spiel schon, damit ich mindestens mal einen Punkt hole. Und ich brauche eher mehr, um 3 Punkte zu holen. Und ja, das gelingt uns im Moment zumindest nicht. Uns ist uns in relativ wenige Spiele gelungen dieses Jahr. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach dann auch ehrlich machen. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, da jetzt irgendwas negativ zu sehen, sondern einfach um die Erwartungshaltung auf ein vernünftiges Niveau runterzuschrauben, so möchte ich es mal bezeichnen, dass es eben auch Köln ist, dass es auch Mainz ist, dass es auch Bochum ist, die eben schon jahrelang in der Bundesliga spielen, dementsprechend ihren Kader irgendwie zusammengestellt haben, die ja finanziell auch nochmal andere Mittel haben.
Ja.
Das muss man eben dann auch ehrlich so sich auch mal ins Gesicht sagen oder ins Ohr reinflüstern, wie auch immer, dass es eben so ist, das ist die Tatsache. Und wir fahren eben mit einem deutlich geringeren Etat und mit deutlich weniger Erfahrung. Und dann ist es auch keine Selbstverständlichkeit, diese Mannschaften jetzt zu Hause zu schlagen, sondern die wissen auf der anderen Seite auch genau, okay, wir werden eine schwierige Saison haben und wir fahren jetzt nach Darmstadt und da sollten wir eben die Punkte dann holen. Und dementsprechend treten die Mannschaften dann hier auf. Und wir waren ja weit weg davon, dass diese drei Mannschaften hier ein Feuerwerk abgebrannt haben.
Sondern bei weitem
nicht. Haben einen ähnlichen Fußball gespielt, defensiv safe stehen. Und die haben dann halt, sage ich mal, in der Offensive diese Qualität aus wenig dann ein Tor oder auch zwei Tore zu machen. Ja, und das fehlt uns im Moment. Und ja, bevor ich jetzt meinen Monolog weiterführe, nehme ich dich gerne mal mit rein, weil ich glaube, die da draußen wollen deine Stimme auch hören. Aber mich würde mal interessieren, wo du jetzt aktuell so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen, diese Positivität, die wir ja dann am Ende brauchen unbedingt, woraus du die ziehst.
Ja, ich muss dir sagen, das ist mir natürlich nach dem Spiel überhaupt nicht leicht gefallen oder kaum gelungen, muss ich sagen. So ging es wahrscheinlich eigentlich allen. So wird es wahrscheinlich der Mannschaft gegangen sein, bis hin eben zu euch, die zuhören. Allen, die es mit den Lilien halten, wird das schwerfallen. Aber wenn man mal ein bisschen guckt und ein paar Schritte zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, habe ich eben ja auch schon mal einen Punkt gesagt, dass wir nach wie vor, wie letzte Folge ja auch schon mal gesagt, wir sind da mitten dabei. Wir haben jetzt ein Drittel der Saison rum. Es ist immer noch nichts quasi, es ist ja jetzt nichts Unpackbares, wo wir überhaupt nicht mehr drankommen oder wo wir eine Serie von 5, 6 Siegen haben müssten, um irgendwie eine realistische Chance zu haben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 gibt es ja dennoch diese Spiele, die du auch schon angesprochen hast, wo wir schon bewiesen haben, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Und ich glaube, das ist auch umgekehrt das, was uns allen jetzt so zu schaffen macht. Weil wenn wir jetzt also in irgendeiner Vorstellung, dass wir bislang alle Spiele haushoch verloren hätten, so wirklich Tasmania-Berlin-Style, ne, dann würde ich das ja auch gar nicht so wundern. Aber dadurch, dass wir schon gezeigt haben, dass wir gestandene Bundesliga-Mannschaften dominieren können, dass wir viele Tore schießen können, wir haben das alles schon hingekriegt. Und ich glaube, das ist das, was gerade so irgendwo wehtut, dass wir das, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, dass wir das gerade irgendwie nicht zeigen können oder kaum zeigen können. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass mit der zentrale Spieler, mit Marvin Melem, jetzt erstmal ausfällt. Gute und baldige Besserung, Marv, an dieser Stelle von uns allen. Mit einem Wadenbeinbruch, das ist natürlich, da kommt halt auch jetzt schon wieder vieles zusammen. Aber auch da haben wir, ne, ja auch schon mehrfach gesagt, dass wir ja trotzdem eine Mannschaft haben, die was bietet. Ein Fabi Schnellhardt haben wir mehrfach ja auch schon besprochen. Wir sind beide so ein Fan von ihm. Der wird das jetzt nicht alleine rumreißen können und der wird vielleicht jetzt auch nicht von Anfang an spielen, aber bestimmt jetzt mehr Spielanteile bekommen müssen sogar. Und ich glaube, dass der Fabi ein super Faktor da sein kann, eben das zu zeigen oder auch das dem Team zu geben, woran es jetzt gekrankt hat, nämlich nach klaren Aktionen nach vorne. Ja, dieses auch ein Tobi Kempe. Ich glaube, die beiden können einem Spiel ja auch Struktur geben. Die haben es ja auch schon oft bewiesen und gezeigt. Und ich habe das Gefühl, ne, so von wegen, dass wir in der Offensive könntest du im Moment irgendwie auch stehen haben, wen du willst. Da könntest du fast einen Harry Kane gehabt haben gegen Köln. Da ist auch so wenig mal angekommen. Ne? Das ist so das Problem gewesen, weil wir haben auch sonst auch schon so oft gesagt, Luca Pfeiffer bringt sich oft in Position, der kriegt auch Bälle da vorne, oder besser gesagt, kommt in Situationen da vorne. Und das war jetzt gegen Köln kaum bis gar nicht der Fall, so aus meiner Sicht, oder viel weniger, als wir es auch schon gewohnt waren, dass wir mal klare Aktionen nach vorne hatten. Ja, wir hatten auch ein paar Chancen, sicherlich. Aber ich finde, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir auch schon geschafft haben. Und ich will an dieser Stelle mal sagen, Toni, da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt bei dem Einwurf jetzt, weil das jetzt schon wieder von manchen Leuten irgendwie negativ ausgelegt wurde, dass Aaron Seidel jetzt spielt und in der Startelf stand, so nach dem Motto, ja, erst haben sie ihn vom Hof gejagt und wollten ihn nicht mehr haben und das würde ja so viel aussagen, dass der jetzt auf einmal wieder spielt. Ich finde, das ist schon wieder sowas, man kann auch immer das Schlechte sehen, wenn man will. Wie wäre es, wenn man es mal so betrachtet, hey, der Junge hat sich sowas von reingehauen, ja, sicherlich haben seine Konkurrenten jetzt nicht alle schon 10 Tore geschossen, Logo. Aber ist das nicht ein unfassbar geniales Zeichen, so nach dem Motto, ey, wenn ihr euch reinhängt, dann werdet ihr euch auch belohnt. Und auch jemand, der am Anfang ja dem nahegelegt wurde, wird schwierig für dich Spielzeit zu sammeln, der jetzt doch wieder das schafft. Also ich finde, man kann auch immer alles in den Dreck ziehen. Ich finde, das ist ja auch ein Zeichen, dass harte Arbeit belohnt wird. Oder wie siehst du das?
Sehe ich wie du. Also für mich sind es zwei Zeichen. Einerseits natürlich das Zeichen von Verein und Trainerteam, dass sie eben sagen, hey, pass auf, mein Freund. Du hast dich so reingehangen. Natürlich gehören immer 2 oder 3 dazu, die dann vielleicht auch nicht funktionieren. Jetzt kriegst du deine Chance, weil du dir die erarbeitet hast. Und auf der anderen Seite wünscht sich doch jeder Verein und auch jeder Fan vom Verein, dass nicht jeder Spieler beim kleinsten Gegenwind sich immer direkt verpisst und genau. Sagt, ja, dann gehe ich halt woanders hin und da habe ich es dann einfacher oder wie auch immer. Sondern er ist jung und oder noch fast jung, sagen wir es mal so. Und er will eben dann auch beweisen, dass er das Zeug dazu hat und verpisst sich nicht gleich, sondern arbeitet hart. Und es wäre zu wünschen gewesen, ihm und uns alle, dass es irgendwie dann im ersten Spiel sofort rappelt und er da ein Ding macht. Dann hätte sich nochmal jeder bestätigt gefühlt, keine Frage. Nur jetzt dann wieder aus 2 Einsätzen da irgendwie eine Horrorgeschichte draus zu drehen und zu sagen, ja, hätte es ihn lieber weggeschickt oder was macht er hier noch? Also alle, die vor ihm gespielt haben auf der Position, haben es nicht besser gemacht. Und er hat zumindest dann in vielen Aktionen, meiner Meinung nach, eben dann auch mal das ein oder andere Kopfballduell gewonnen und Bälle festgemacht, verlängert. Also ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht, auch wenn jetzt kein Tor da steht. Aber jetzt dann irgendwie daraus wieder eine Horrorgeschichte, wie gesagt, zu machen, finde ich auch fehl am Platz. Also wir haben nun mal diesen Kader zur Verfügung. Und wir können jetzt auch nicht sagen, Mensch, jetzt fällt Marvin Mehlem aus und jetzt stellen wir mal den Spielbetrieb ein. Also auch da haben wir im Prinzip 2 Optionen. Entweder es wird halt noch schwieriger, weil eben seine Kreativität und ja, seine Umtriebigkeit fehlt. Oder es tritt eben Fall 2 ein, dass wir eben sagen, hey, wir haben noch gute Spieler auf der Position angesprochen, Schnelle und Tobi, die so ein Spiel auch mitbestimmen können. Vielleicht nicht mehr ganz die Geschwindigkeit haben wie in Marvin Mehlem, aber technisch da mit Sicherheit in nichts nachstehen. Und das kann für eine Mannschaft auch ein großer Vorteil sein. Und ich hoffe, dass die Mannschaft und das Trainerteam das auch so nutzt. Weil es konnte sich vielleicht die letzte Woche auch immer viele Spieler einfach verstecken hinter Marvin Melem und sage, hey, hier, wenn du offiziell und nach außen hin hier unser bester Spieler bist und ohne dich nichts geht, dann kann ich ja auch mal einen Schritt weniger machen. Also es passiert ja manchmal so im Unterbewusstsein. Naja, dann verstecke ich mich vielleicht einmal mehr, der Marvin wird schon machen. Das geht halt jetzt nicht mehr. Also das Alibi ist weg. Das heißt, wir brauchen jetzt Spieler, die im Prinzip dann ihre zwei Eier wieder aus der Hose raushängen lassen und sagen, so, mein Freund, jetzt muss ich das halt machen. Und da bin ich mir sicher, dass wir den Charakter in der Mannschaft haben und die Qualität in der Mannschaft haben, dass wir sowas auffangen können. Auch wenn man natürlich dann im Gesamten das genauso sagen muss, wie du es auch gesagt hast. Es wird jetzt keiner kommen, der hier Cristiano Ronaldo 25 Tore schießen wird in den nächsten 4 Spielen. Die haben wir halt nicht im Kader, sondern wir haben den Kader zur Verfügung. Wir können Spieler ersetzen, das haben wir oft genug bewiesen, diese Saison, aber auch letzte Saison schon. Nur halt, dass es dann dadurch einfacher wird, ist natürlich nicht so, logischerweise. Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, da brauchen wir hinterher dann auch nicht wieder irgendwelche Horrorszenarien da verbreiten, sondern wir müssen die Mannschaft unterstützen, die Jungs müssen sich gegenseitig unterstützen und nur so können wir am Ende dann hoffentlich überm Strich oder auf dem Strich dann rauskommen. Ich habe es mir gerade mal kurz hochgerechnet. Das wäre schon, glaube ich, eine historische Bundesliga-Saison. Wenn wir mal jetzt vom 13. Spieltag die Punkte hochrechnen auf den 34., dann würden theoretisch 26, 27 Punkte für den Klassenerhalt reichen. Da sind wir ja nicht allzu weit davon entfernt.
Ja, mit 27 Punkten ist der HSV doch damals in die Relegation gegangen gegen KSC. Das waren, glaube ich, 27 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Das ist es halt auch. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich ansprechen will, bezüglich was Mut macht, in Anführungsstrichen. Ich finde halt, dass wir jetzt Heidenheim vor der Brust haben. Ich finde das gut, weil letztendlich, die haben 2 Punkte mehr als wir. Und irgendwie so rein vom Gefühl haben die, ja, also de facto, weil sie 2 Punkte mehr haben, haben die auch eine bessere Saison bislang gespielt als wir. Aber du weißt, was ich meine. Manchmal hatte man den Eindruck, die machen oder die kommen besser rein, die kriegen das besser hin als wir. Aber letztendlich sind es nur 2 Punkte, die weg sind. Angenommen, wir würden das packen, da zu gewinnen. Jetzt, ja, ich weiß, jetzt sagen viele, ja, allein mir fehlt der Glaube von euch. Ja, es ist schon klar. Aber angenommen, wir würden da gewinnen, da wären wir vor denen. Ja, also so, die sind überhaupt nicht so weit weg. Ganz einfach. Und sicherlich, das weißt du doch noch tausendmal besser als wir hier alle, wie schwer das da in Heidenheim sein kann. Der mit dem Trainerfuchs Frank Schmidt und so weiter und mit den Leuten wie Kleindienst, Dingschi und Beste, und die kennen wir alle zu Genüge, das wird unfassbar schwer. Und auch die wissen ja, wenn die das packen gegen uns, dann haben die erstmal ein Punktepolster, so wie wir es gegen Köln gehabt hätten. Also das wird so oder so ein unfassbar krasses, intensives Spiel. Und ich habe trotzdem nach wie vor das Vertrauen in unser Trainerteam, in unseren Kader. Weil, Leute, also auch das als letzten Punkt. Wer hätte denn bitte gedacht, dass wir, also, keine Ahnung, eine ruhige Bundesliga-Saison spielen? Also es war doch von vornherein klar, dass auch solche Phasen kommen. Weil wir wollten es vielleicht nicht wahrhaben, ne? Und ich meine gerade so Gladbach, Bremen, auch Auftritt in Augsburg und so weiter und diese ganzen guten Phasen. Ja, sicherlich. Aber man muss ja dann irgendwie auch mal realistisch bleiben, dass solche Phasen wahrscheinlich also irgendwo normal sind. Das ist natürlich bitter, dass das gegen die direkten Konkurrenten jetzt so eingetreten ist in den Heimspielen und so. Aber letztendlich, mein Gott, man muss ja auch mal realistisch sein. Und ich finde das gut, dass jetzt direkt Heidenheim kommt nach dem Ding und dass wir direkt wieder agieren können. Und Toni, an der Stelle wollen wir natürlich nicht vergessen, viel Spaß Michel und Eugen, ja, unseren Lilienhelden sozusagen, unseren Lilienhelden, die wir mit Hikes gekürt haben. Viel Spaß euch.
Ja, von mir aus auch natürlich viel Spaß in Heidenheim. Wird ein sehr intensives und sehr spannendes Spiel, gehe ich mal davon aus. Und ich wünsche euch eine tolle Reise, ein gutes Spiel. Habt viel Spaß, ihr habt es auf jeden Fall verdient.
Genau. Ja, und Toni, bevor wir genauer auf das Spiel in Heidenheim kommen, wollen wir noch zwei Dinge ansprechen. Mensch, Dirk Schuster und Sascha Franz, erstmal, es tut einem schon leid, wirklich, muss man, also nicht überhaupt nicht hämisch im wahrsten Sinne des Wortes, einfach so schade, dass diese Zeit beim FCK, wo die einiges geschafft und geleistet haben und bewegt haben, dass die jetzt vorbei ist.
Ja, absolut. Also es ist natürlich immer dann auch bitter, wenn man mit Trainern, Co-Trainern, Menschen zusammengearbeitet hat, mit denen man eine coole Zeit hatte. Dann tut es immer doppelt weh. Und aus meiner Sicht hat sich so ein kleines bisschen angedeutet. Also die letzten Spiele waren auch schon nicht so berauschend, auch die Ergebnisse nicht mehr ganz so die Power auf dem Platz gehabt. Ich dachte dann mit dem Pokalsieg, dass es da nochmal so ein bisschen kippt, die Stimmung, und man das wieder, dass einem das mehr Zeit gibt. Aber jetzt im Nachhinein, ja, hat sich da vielleicht auch schon ein System, sage ich mal, etabliert, was Thomas Hengen da dann auffährt. Und er lieber früher die Reißleine zieht als später. War ja damals im Prinzip auch so, als Dirk und Sascha dann übernommen haben, waren die ja auch im Prinzip vor den Relegationsspielen. Ist ja auch ein sehr ungewöhnlicher Moment, da einen Trainer zu tauschen, der eigentlich die ganze Saison, bis auf dann die letzten vielleicht 4, 5 Spiele, wirklich eine tolle Arbeit geleistet hat. Und ähnlich haben wir es ja auch jetzt wieder gesehen. Also es war dann den Aufstieg perfekt gemacht, eine tolle erste Saison gespielt, auch jetzt eigentlich nach einem bisschen Holperstart dann auch eine tolle Phase gehabt, bis auf Platz 3 gewesen, und jetzt kam eben dann, bis auf die Ausnahme im Pokal, eine Phase, wo sie wenig Punkte geholt haben und tolle Ergebnisse verschenkt haben auch. Also gerade das, glaube ich, in Düsseldorf 3-0 geführt und 4-3 verloren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Gegen HSV, glaube ich, eine hohe Führung noch verschenkt und dann am Ende nur einen Punkt geholt. Also das sind natürlich so kleine Nackenschläge, wo man entweder sagen kann, ey geil, wir haben richtig viele Tore geschossen und haben dann ein tolles Spiel gemacht, aber das kann man dann vielleicht sagen, wenn man irgendwie dreimal hinten liegt und dann noch 3-3 spielt. Aber wenn du halt 3-0 führst und dann noch 3-3 spielst, dann fühlt es sich halt an wie eine Niederlage. Und ja, es ist sehr, sehr bitter. Aus meiner Sicht jetzt von außen betrachtet, haben die zwei da sehr gut hingepasst, auch von ihrer Emotion her. Haben die da auch wirklich einen guten Job gemacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Fan da diese Entscheidung so nicht getroffen hätte. Aber wie es im Fußball so ist, man hebt es dann noch nicht mehr, man kann es nicht ändern, wenn die Idee eine andere ist, wenn es vielleicht auch vorher schon, was man gelesen hat, 2, 3, dann auch Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, vielleicht auch der Idee, der Ausrichtung, wie auch immer, der Ziele, dann sitzt man natürlich dann als Trainer dann auch nur an dem nächstkürzeren Hebel und als Spieler am ganz kurzen Hebel. Dann ist es eben der Mechanismus im Fußball. Ist sehr schade, aber ja, die zwei sind jetzt auch nicht zum ersten Mal rausgeflogen. Deswegen werde die auch da einfach ihre Zeit, die sie jetzt hatte, vernünftig aufarbeiten, werde wissen, dass sie einen guten Job gemacht haben. Und nach der wahrscheinlich kurze oder mittelfristige Zeit der Traurigkeit dann auch wieder neue Kraft sammeln, neue Mut fasse und dann nochmal irgendwo angreife.
Ja, also ich bin total gespannt. Jetzt wahrscheinlich, gut, manchmal geht es schneller, als man es denkt oder annimmt, aber ich bin gespannt, wo es weitergeht für die beiden, weil ich glaube auch, dass sie sich für viele andere Vereine sehr interessant gemacht haben mit der wirklich tollen Arbeit, die da mit dem FCK geleistet haben. Ich meine, man muss immer sehen, wo die, da waren was, vor 3, 4 Jahren waren da irgendwie 18.000 Leute da mit einer irgendwo Grabesmine, weil es so schlimm war da in der dritten Liga. Und jetzt haben die einen Schnitt von was, 40.000 Leuten, die Euphorie ist wieder da, aber gleichzeitig eben auch die Ansprüche am Betzenberg. Also der, ich sag mal so, der Größenwahn ist da jetzt auch nicht so weit weg oftmals. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Also da wird dann ein paar Mal wieder gewonnen und dann, hey, wir sind doch der FCK, wir müssen jetzt auch ganz, ganz schnell wieder in die erste Liga, wo wir hingehören. Das stimmt sicherlich auch, aber man muss da auch einfach gucken. Naja, gut. Ja, aber an der Stelle auch viel Erfolg Dimi Gramotzis, ne? Das ist ja auch für ihn eine tolle Chance.
Absolut, aber man muss natürlich auch immer die Kirche im Dorf lassen. Also man hat natürlich das brachiale Stadion und die Tradition und die Zuschauermasse. Aber finanziell ist das jetzt auch nicht so, dass wir hier irgendeinen Scheich dann in der Pfalz irgendwo sitzt, da im Häuschen.
Ja, zum Glück.
Sondern man muss da eben auch die dann etwas kleinere Brötchen backen.
Ja.
Was vielleicht noch witzig wäre, mal für alle, die da draußen dann vielleicht bei der FIFA oder so beschäftigt sind oder bei der UEFA oder beim DFB oder wo auch immer. Es wäre doch auch mal interessant, wenn sie die zwei jetzt rausgeschmissen hätte und drei Tage später der Sascha Franz als Cheftrainer und der Dirk Schuster als Co-Trainer vorgestellt worden wäre, oder? Wäre doch auch mal eine Idee, dass man einfach den Spieler auch mal klar macht, Mensch, vielleicht lag es auch an euch. Also man muss ja nicht immer die Trainer da direkt rausschmeißen, wenn man sowas ist. Man kann doch den Spieß auch mal umdrehen. Rausschmeißen und drei Tage später dann in umgedrehter Form wieder einstellen.
Das wäre auf jeden Fall...
Das ich, war mal, Geschichte noch nie gegeben.
Ja, das wäre der PR-Stunt schlechthin.
Ja. Ja,
absolut, absolut.
Nee, aber Spaß beiseite. Du hast mich noch nach dem Dimi angesprochen. Ich bin nicht überrascht, aber ich habe es jetzt auch nicht gewusst, dass er da das wird, logischerweise.
Ja, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel gehabt.
Bin da jetzt ja auch nicht der irgendwie verkappte Sohn von Thomas Heng oder der Cousin oder sonst was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es passen kann. Ich glaube, dass er jetzt rein von der Emotionalität nicht ganz so Dirk Schuster-like ist. Zumindest habe ich damals den Eindruck so gehabt. Aber mit Sicherheit ist er auch ein guter Trainer, der aus einer Mannschaft was machen kann. Haben wir ja auch in Darmstadt gesehen. Also war ja auch unterm Dimi jetzt nicht alles immer super, aber auch nicht alles schlecht. Er hat da auch gute Arbeit gemacht, hat Spieler weitergebracht. Und das könnte ich mir da auch vorstellen.
Er kennt den FCK halt, ne? Der weiß, wie der Verein tickt. Das ist super.
Ja, wobei, da bin ich immer irgendwie auch so ein bisschen vorsichtig. Also falls ich in, keine Ahnung, 25 Jahre mal in Darmstadt Trainer werden sollte, dann kenne ich den Verein auch gut, aber das heißt nicht, dass ich dann irgendwie noch weiß, was in 25 Jahren up-to-date ist. Und beim FCK wird es sich seit seiner Spielerzeit auch nur noch wenige Personen im Verein befinde.
Das ist richtig, da ist die Fluktuation ja auch immer groß. Aber das ist trotzdem, glaube ich, kein Nachteil, dass er da mal Spieler war.
Also das bringt auf jeden Fall ein paar positive Signale, glaube ich, aus den Zuschauerrängen, die eine gute Erinnerung an ihn haben. Wird aber genauso auch welche geben, die gesagt haben, Menschenskinder, ey, der hat sich damals vielleicht so verabschiedet oder war so oder ist so. Also klar ist es, du hast absolut recht, hat es natürlich einen Vorteil, wenn ich irgendwie einen Verein kenne und da vielleicht sogar weiß, was mich von Zuschauerkreise, von Fankreise so ein bisschen erwartet oder was erwartet wird. Auf der anderen Seite, dennoch kommt da eine Mannschaft, wo er wenig Spieler kennt, die er kennenlernen muss, die er sortieren muss neu und kann sein, dass der Trainingsplatz noch damals von damals steht, kann aber auch sein, dass der Trainingsplatz jetzt auf der anderen Seite vom Stadion ist und dann sagt der ein oder andere wieder, ja gut, kennt sich doch halt nicht mehr ganz so gut aus, weil er die falsche Tür genommen hat morgens. Also ja, ist schon schwierig zu sagen.
Der fährt auf den Blocksberg, ja. Nicht auf den Betzenberg.
Genau, richtig. Das ist schon, ist kein Nachteil, wenn ich in diesem Verein mal länger gearbeitet habe, keine Frage.
Genau, ich bin einfach gespannt, was bei rauskommt. Und Toni, ich bin auch gespannt, ob du meinen Kultkicker erkennst.
Oh yeah. Collins Kultkicker.
Ich tippe auf Gramotzis.
Das wär's jetzt.
Aber auch ein geiler Name eigentlich.
Das, ja, auf jeden Fall. Das in einer Reihe mit Feridun Zandi.
Ja, genau.
Auch ein guter. Ich glaube, die haben gleichzeitig da gespielt.
Oder Hani Ramsi.
Ja, also FCK, der bietet der auch einige Perlen, haben wir auch schon gehabt. Aber ich verrate gleich, Toni, ich habe jemanden, der hat nie beim FCK gespielt, aber er hat heute am 4.12. Geburtstag. Und das habe ich zum Anlass genommen, ihn zu nehmen. Ich sag's dir gleich, du wirst den feiern. du wirst den so feiern, weil das eine absolute Legende des deutschen Fußballs ist. Jetzt hier nicht, also ich nehme es vorweg, jetzt wahrscheinlich nicht das Regal Beckenbauer, Völler, Klinsmann und so, aber jetzt nicht so weit davon entfernt. Okay. Der hat auch nur 2 Profivereine gehabt, also absolut treue Seele. Der wird heute am 4.12. 58. Und ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer zu erraten, aber ich dachte, weil ich gesehen habe, dass der heute Geburtstag hat, den müssen wir mal nehmen. Der hat das Prädikat Kultkicker aber sowas von verdient. Stürmer, 1,75 groß. Der hat in 350 Bundesligaspielen hat der 182 Tore geschossen und 42 Vorlagen.
Wahnsinn.
Ja, und das war jetzt nur die Bundesliga. Er hat
nicht für Bayern gespielt haben.
Nein, er hat nicht für Bayern gespielt, er hat auch nicht für Dortmund gespielt. Okay. Wenn ich die beiden Vereine sage, dann ist es zu klar, ich mache erst nur noch mal mit den Statistiken gerade weiter. Der hat auch 25 Mal in der Champions League gespielt, 9 Tore, 4 Vorlagen. Jetzt halte ich fest, das finde ich auch so krass. 31 Spiele im DFB-Pokal, 17 Tore, 1 Vorlage. Also du siehst, der Kerl, UEFA Cup, 29 Spiele, 21 Tore.
Boah.
Wirklich, Wahnsinn. Ja, und jetzt kommt's. DDR-Oberliga, 154 Tore, 154 Spiele, 57 Tore.
Also, ich glaube, ich weiß es schon.
Das heißt, ja, pass mal, okay, ich sag nur noch eine Statistik vorher. Das heißt, der hat also in der DDR gespielt, aber er hat jetzt, sagen wir mal, für Westdeutschland hat er 51 Länderspiele, oder nee, was heißt für Westdeutschland, für die BRD eben, dann 51 Tore, 20, ach, was erzähl ich denn, 51 Länderspiele, entschuldigt, 20 Tore und noch für die DDR hat er 49 Länderspiele und 14 Tore. Toni, willst du, soll ich die beiden Vereine noch nennen oder willst du schon?
Also ich würde sagen, der hat auf jeden Fall in Leverkusen gespielt.
Oh ja.
Und der zweite Verein wird wahrscheinlich Dynamo Dresden gewesen sein.
Ja!
Dann ist mein alter Kollege Ulf Kirsten.
Jawohl! Yes! Geil! Der Schwatte!
Geil, der Schwatte. Ja, geil. Geiler, hey. Geiler Kicker.
Ja.
Großes Vorbild.
Ja?
Absolut, großes Vorbild.
Geil, also ein geiler Typ. Ein, ja gut, kann ich verstehen, ein unbändiger Wille. So wie du, ein unbändiger Wille, ein unfassbares Kampfschwein. Und Alter, den zu reizen, na, herzlichen Dank.
Ja, der hat geile Tore auch gemacht. Toller Spieler, gerade in Leverkusen ist er mir also extrem im Gedächtnis. Überragend. Was ganz witzig ist, ich habe ihn mal kennengelernt. Weil mein alter Freund und Wegbegleiter Kim Falkenberg früher in Leverkusen gespielt und wir haben zusammen bei Greuther Fürth gespielt.
Ja.
Hat bei ihm eine Zeit lang gewohnt, weil er, glaube ich, auch gut mit seinem Sohn, mit Benny Kirsten, der ja dann Torwart auch war bei, jetzt muss ich lügen, Lok Leipzig, glaube ich, auch teilweise.
Ich glaube, ja.
Und da habe ich ihn dann mal kennengelernt, auch ein ganz sympathischer Mensch, war auch ab und zu wirklich, weil damals in Nordhausen haben wir natürlich auch gegen Lok Leipzig gespielt, war dann auch im Stadion, hat sich das Spiel angeguckt, fand ihn immer sehr, sehr sympathisch als Mensch und natürlich als Spieler gibt es ja keine zwei Meinungen, dass das ein geiler Stürmer war.
Ja, und jetzt vielleicht noch, der hat für Bayer Leverkusen insgesamt hat er 448 Pflichtspiele absolviert, 240 Tore und 49 Vorlagen, Toni.
Boah.
Ja, und dabei 106 gelbe Karten. aber nur 3-mal gelb-rot und 1-mal rot.
Nur.
Nur. Ja, das im Vergleich zu den gelben Karten finde ich das ja okay.
Das stimmt,
ja,
das stimmt.
Und noch der Vollständigkeit halber, und dann haben wir es für Dynamo Dresden davor, 180 Pflichtspiele, 67 Tore und 2 Vorlagen. Also, da ist er jetzt auch sportlicher Berater in Dresden und war da jetzt letztens auch im K-Block und hat ein Spiel geguckt und hat da mit angefeuert und so. Also, Das ist einfach ein geiler Typ. Dresden, Leverkusen, das ist für...
Man muss halt auch sagen, er hat es wirklich geschafft, dann auch erstens mal mit natürlich wenigen Stationen auszukommen, aber auch das so geschafft, dass er in beiden Stationen immer ein gern gesehener Gast sein wird. Ja. Also jetzt bei Dynamo hat er natürlich auch irgendwie eine offizielle Position, keine Frage. Aber ich glaube, dass egal, wen er freitags anruft, bei beiden Vereinen jederzeit samstags ins Stadion kommen kann und einen der besten Plätze bekommt und wahrscheinlich noch 634,3 Fotos machen muss pro Spiel. Das ist schon eine Kunst auch, gell? Dass du dich in zwei Vereinen so aufopferst und so sympathisch bist, dass die dich gleich lieben.
Ja.
Also das ist nicht so leicht im Fußball.
Ja. Also der hat wirklich alles gegeben und absolut erfolgreich und cool, dass du ihn direkt erraten hast, aber wie gesagt, so schwer war es jetzt im Vergleich nicht, aber ich denke, vollkommen verdient. So, und bevor wir jetzt aufs Spiel in Heidenheim gucken, noch ein Glückwunsch an unsere U17, das wollen wir noch schnell loswerden, ist ja doch noch nicht alles verloren, sozusagen, im deutschen Fußball, was die Nationalmannschaften angeht und ja, Toni, ich bin gespannt, was du zu Heidenheim dem Spiel sagst, möchte aber noch davor schicken, Leute, wird uns freuen, wenn ihr uns bei Spotify und Apple Podcasts, je nachdem, folgt, die Klingel drückt, uns gerne Bewertung da lasst. Ich sag's immer gerne dazu, das hilft uns natürlich, weil je mehr Leute es hören, desto toller ist es ja auch einfach. Und ja, Toni.
Muss ich auch noch zwei Takte vorher sagen,
bitte,
bevor wir in das Spiel einsteigen.
Na klar.
Vielen Dank an alle da draußen für die geilen Rückmeldungen für unsere letzte Folge mit dem Dodo.
Ja.
Die ist überragend angekommen. Also wer sie noch nicht gehört hat, zieht euch die rein. Wir geben uns natürlich immer Mühe, aber wenn wir solche Highlights für einige von euch dann schaffen können, sind wir natürlich auch mal besonders stolz.
Ja, das stimmt.
Und dann möchte ich gleichzeitig noch kurz mein Tor der Woche küren, und zwar von Daniel Heuer Fernandes. Also ich glaube, das hätte kein Stürmer besser hingekriegt, das Ding da so reinzuschweißen.
Scheiße.
Und ja, es ist bitter, es soll auch keine Schadenfreude sein, ganz und gar nicht.
Sondern ich glaube, wenn er hier mit uns wäre, der wird genauso lachen. Also das ist ja 100%. Unfassbar.
Das ist natürlich auch wieder für die Geschichtsbücher und vielleicht nicht ganz Tomislav Piplica-Style, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Gut, Ende der
Grüße.
Heutigen Lacher. Jetzt wird's ernst.
Ja.
Am Samstag wird's richtig ernst.
Ja, was glaubst du denn? Was gibt es? Ein Krampf?
Glaube tue ich schon lange nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Es ist für mich wie fast jede Woche unfassbar schwer. Weil du hast das vorhin echt super beschrieben. Man hat das Gefühl, Mensch, Heidenheim ist so viel besser in die Saison gekommen und die spielen eine gute Saison und die machen das gut. Und dann gucken wir auf die Tabelle und dann sind es nur 2 Punkte. Also das ist eigentlich nichts. Dementsprechend tun die sich natürlich auch schwer, die Punkte zu sammeln. Haben auch schon einige Spiele dieses Jahr gehabt, wo sie gefühlt dann zur Halbzeit oder auch danach noch wieder sichere Sieger aussahen und dann die Dinger noch verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Andersrum aber auch in Dortmund 2-0 hinten gelegen zur Halbzeit und dann noch einen Ausgleich gemacht und einen Punkt mitgenommen, was natürlich auch brutal gut ist. Ich habe ja auch in Heidenheim gespielt. Ich habe ja auch unter Frank Schmidt gespielt, war ja auch nicht schwer, der ist ja die letzten 150 Jahre schon dort.
Der hat das Schlossberg gebaut.
Genau, der hat, ja, richtig, der hat praktisch die Südkurve wahrscheinlich noch selber gesponsert.
Geschippt.
Und freigeschippt habe ich damals auch, hey.
Ja.
Also da, kommt ein Haufen Schnee runter, da auf der Ostalb, und wir haben damals auch die Schaufeln in die Hand gekriegt, was ja auch nicht dramatisch ist. Aber einen kleinen Haken möchte ich trotzdem bei dir noch kurz setzen, also einen kleinen, meine Tochter ist ja in der 2. Klasse, so ein kleines F setze ich da mal kurz dahinter.
Okay.
Für eine kleine Falscheinschätzung. Ich glaube nicht, dass Frank Schmidt der typische Taktik-Fuchs-Trainer ist. Wie sagt man heute so schön, dieser so iPad-Trainer, sondern er ist auch unheimlich emotional in seinen Ansprachen, in seinem Fordern im Training, aber auch im Spiel. Natürlich hat er seine Spielidee logischerweise, die hat jeder Trainer. Aber er ist jetzt keiner, der 45 Videoanalyse macht, um dann die ein oder anderen taktische Spielzüge dann zu trainieren. Er wird sich mit Sicherheit die Standardsituation angucken und, was auch normal ist. Aber was ich damit sagen will, ist, er wird die Jungs da heiß machen am Wochenende und da wird relativ wenig über jetzt die feine Klinge, sondern deutlich mehr über Zweikämpfe und Power versucht werden zu regulieren und zu attackieren. Dementsprechend stelle ich mich da auf ein Spiel ein, was wahrscheinlich sehr ähnlich wie Darmstadt-Bochum, Darmstadt-Mainz, Darmstadt-Köln wird. Aus meiner Sicht wird es kein Leckerbisse und es wird am Ende die Mannschaft gewinnen, die eben diesen Sieg mehr will, die mehr investiert. Klar haben sie in der Offensive Spieler, die natürlich immer für Tore gut sind, keine Frage. Dennoch, wenn ich mir die Spiele angeguckt habe, war es jetzt auch selten so, dass die Mannschaften da auseinandergespielt haben, sondern doch auch viel über Einzelaktionen dann passiert ist. Und da muss man einfach von unserer Seite dann erwarten, dass die Zweikämpfe hinter angenommen werden, dass die Männer eng gedeckt werden und jetzt nicht zwingend dann den Platz kriegen, den sie brauchen. Von dem her erwarte ich ein sehr enges Spiel, ein zweikampfintensives Spiel, ein läuferisch intensives Spiel, wo natürlich dann zwangsweise wahrscheinlich auch Torchancen bei rauskommen werden, weil sie dann doch offensiv auch ganz gut aufgestellt sind. Und wir auf der anderen Seite, ich auch die Hoffnung habe, dass wir da mit sage ich mal, nicht ganz so viel taktische Zwänge, einfach diese, wenn wir uns über Zweikämpfe in dieses Spiel reinarbeiten, eben uns dann diese Chance erarbeiten, nicht zwingend erspielen, sondern erarbeiten. Das wird ganz wichtig sein am Samstag. Deswegen sehe ich nicht ganz so schwarz, wie vielleicht viele da draußen. Hebe aber trotzdem meinen Zeigefinger, dass es ein extrem ekliges Spiel wird, weil auf dem Schlossberg im Dezember, da gibt es Angenehmeres. Und wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festlegen muss, dann hoffe ich ganz ehrlich natürlich auf einen Sieg. Denke aber eher, dass es und hoffe, dass es ein 1-1 am Ende wird. Also hoffen, da ist jetzt das falsche Wort. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber ich glaube, dass es ein Unentschieden wird und tippe auf ein 1-1.
Gut. Ich schließe mich in eigentlich allem an, was du gesagt hast. Wir wissen, was Heidenheim für eine Mannschaft ist. Und ich meinte mit Taktikfuchs jetzt nicht so ein iPad-Trainer, sondern so Trainerfuchs, meinte ich, ne? So einer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Nämlich genau das, was du sagst, dass der genau weiß, wie der seine Mannschaft da zu packen hat, glaube ich.
Aber den haben wir ja auch. Thorsten, und das wird ja wieder auch spannend. Ja, wenn es eine Kamera auf Trainer geben würde, glaube ich, dass die zwei sehr ähnlich sind von den Typen her. Ich glaube auch, dass die sich überragend verstehen. Glaube ich wirklich. Ich glaube auch, dass die sich öfters mal miteinander schreiben, weil es ist ja, sage ich mal, eine ähnliche Situation, die beide dieses Jahr haben. Ja. Könnte mir aber auch gut vorstellen, dass während der 90 Minuten im Eifer des Gefechts da das ein oder andere Bläuschen da entsteht und auch mal vielleicht so eine abwinkende Werner-Lorand-Hand kommt.
Der hat doch letztens auch Geburtstag gehabt. Ja. Glückwunsch, auch eine Legende. Ja, also ich glaube auch, dass das ist, die sind sich ähnlich in vielen Dingen. Deswegen auch Thorsten Lieberknecht in Kombination mit seinem Trainerteam, die wissen auch, wie sie unsere Mannschaft zu packen haben. Leute, bitte, es ist jetzt auch nicht alles verloren. Es ist nicht alles scheiße. Man muss auch wirklich da jetzt nicht alles schwarz malen, wie du es gerade schon angesprochen hast, Toni. Deswegen, ich sag, wir ziehen das Ding da 2-1. Und in diesem Sinne, Leute, ja, weiß ich, nehmen wir einfach jetzt die Portion Optimismus nach der Dreiviertelstunde, die jetzt hier bestimmt bei euch gewachsen ist. Ich fühle mich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Toni, du auch, oder?
Die Selbsthilfegruppe hat seinen Zweck erfüllt. Ja.
Übrigens, ich muss noch mal das jetzt zum Schluss noch sagen, dass du mich in der letzten Folge als Thomas Gottschalk betitelt hast, hat für sehr viele Lacher gesorgt. Aber da muss ich eine Korrektur auch noch weitergeben, weil du gesagt hast, dass die Tagesthemen sich um 50 Minuten verschieben. Das wäre es heute Journal gewesen.
Ja, hast recht.
Ja,
also. Und ZDF verwechselt.
Also in diesem Sinne, Toni, wir lassen uns jetzt auch mit dem Bagger hier raus, rausfahren. Leute, dann schöne Woche und macht's gut. Toni, danke für die Folge.
Schöne Woche, danke auch. Viel Spaß auf dem Schlossberg, die hinfahren. Viel Spaß vorm Fernseher, drückt die Daumen und dann anschließend ein schöner zweiter Advent. Genießt die Zeit und.
Und Toni, weißt du, was unsere nächste Folge ist? Es wird Folge 98 sein.
Ui.
Leute, wenn das nicht der Grund ist, wirklich mal wirklich am Wochenende mehr als die Daumen zu drücken und wenn nächste Woche könnt ihr euch freuen, Folge 98, also Wahnsinn, auch Wahnsinn. Dank euch. Also,
erwartet nicht so viel. Dann schließe ich doch mal in den Worten von meinem ehemaligen Trainer Edgar Schmidt, sage ich dann Arsch geleckt und ab dafür.
Ciao.